Ja, ich begrüße Sie dann hiermit verspätet zur heutigen Vorlesung. Also heute will ich in die konfuzianischen Klassiker einsteigen und zunächst einmal, nein, habe ich das eine Buch nicht mit? Nein, habe ich eine meiner Quellen leider zu Hause vergessen. Das muss ich dann nachtragen. Aber ich kann das auch grundsätzlich, Sie sehen ja Schleichert und Rötz, eine Darstellung der Geschichte der chinesischen Philosophie, die ich sehr nützlich gefunden habe. Und da geht es nochmal um das, was Geldsätze und Hong auch ins Zentrum ihrer Darstellung gestellt haben. Die haben das in die etwas blumige Formel gebracht, das Heilige im Innern nach außen zur Herrschaft bringen. Das klingt aus sozusagen abendländischer Perspektive sehr, sehr, sehr religiös. Ich glaube, so muss man das besser nicht lesen. Sondern es geht darum, Menschlichkeit, Ren und Li, also Ordnung, Gesetzlichkeit, mit den anderen Prinzipien so zu verbinden, dass damit eine stabile Ordnung erzielt wird. Also diese Heiligung, von der die Rede ist, oder das Heilige im Innern, ist immer die richtige Ordnung im Inneren. Und diese richtige Ordnung im Inneren soll dann die Grundlage für, also die Menschlichkeit in diesem Sinne, soll dann die Grundlage für die richtige Ordnung in der Gesellschaft, im Staat, in der Familie und so weiter bieten. Und das ist jetzt richtig blöd, dass ich dieses Buch vergessen habe, aber gut. Sie können da die Seitenzahlen sehen. Ich gehe jetzt über zu Konfuzius, ohne jetzt also Ihnen groß die Biografie darzustellen, die auch weitgehend legendär ist. Der Zusammenhang, und das schließt insofern an das eben Gesagte auch, glaube ich, gut an, ist immer wieder, sich selbst zu vollkommen als Gegenstand der Lehre. Ich fange an. Das sind neukonfuzianische Interpretationen, die will ich jetzt nicht haben. Drei Sätze, von denen Geldsätze und Hong sagen, sie seien geradezu als konfuzianisches Philosophieprogramm herausgestellt worden. Das ist erstens Ming Ming De, klar machen, was die reine Tugend ist. Das erste Ming bedeutet im verbalen Sinne erklären, klären oder auch aufklären. Und das weist auch schon auf die Mitteilung der Erklärung der Tugend und die Bemühung um Versittlichung hin. Das zweite Ming bezeichnet die Tugend, die selbst als etwas Klares, Strahlendes, Erhellendes. Und dem kommen wir am nächsten, wenn wir es mit reine Tugend übersetzen. Zweitens geht es um Quin Min, die Menschen verbessern. Neu machen, verbessern. Hier wird von Geldsetzer und Hong gesagt, es ist die konfuzianische Version des abendländischen, also christlichen Metanoete in euren Sinn. Das muss man, glaube ich, erstmal auf Abstand halten, weil das wieder sozusagen ein religiöses Veränderungsgebot ist. Und hier geht es um eine Änderung der inneren Einstellung, um tatsächlich politische, staatliche, gesellschaftliche, kulturelle Ordnung zu erneuern. Ich glaube, das ist die immer wieder zu beobachtende Grundstruktur. Und drittens, der dritte Satz, immer wieder neu lernen und erst ruhen, wenn das höchste Gut erreicht ist. Auch hier die Erläuterung von Hong und Geldsetzer, dass die Versittlichung des Menschen als unendliche Aufgabe begriffen wird, die ist offensichtlich falsch. Denn eine unendliche Aufgabe erreicht man nicht. Also der Gedanke ist schon, dass das höchste Gut zu erreichen ist. und erst dann Ruhe möglich ist. Dass das sozusagen schwierig und weit in der Ferne liegt, ist richtig, aber es wird damit nochmal ganz klar eigentlich, was das Grundanliegen dieses Philosophierens ist. Dass es nicht, wie Hermann Schmitz das plastisch sagt, ein individuelles Sich-Finden in der Beirrung, sondern es ist ein Finden und Herausfinden und Stabilisieren einer richtigen Ordnung in sich selber und da von dort aus dann in dem gesellschaftlichen Umgang der Menschen. Und genau dies ist das höchste Gut, das tatsächlich wiederhergestellt wird. Ich glaube, da gibt es immer diese romantisierende Vorstellung von der Vergangenheit, in der noch alles eines war, gerade bei den Konfuzianern, in der eine stabile Ordnung auf der Grundlage von freier Einordnung, das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke, erreicht ist. Diese ethische Problematik wird dann im Konfuzianismus zu einem 8-Punkte-Programm entfaltet, wie Gelsitz und Hong sagen. Erstens die Befassung mit den Dingen. Gelsitz und Hong verbinden das dann unmittelbar mit dem Umgang mit dem Zeug in Heideggers Interpretation der Lebenswelt. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz elementar. Es ist der materielle Umgang mit den Dingen der Welt, in dem wir unser Leben reproduzieren. Und da muss man nicht an Heidegger nur denken, man kann auch an Marx denken oder auch selbst an Hegel, dessen System der Bedürfnisse ja eine grundlegende Bedeutung in der Rechtsphilosophie hat und nicht etwas ist, was dann sozusagen im Geist verschwindet. Zweitens, Erreichen von Erkenntnis oder Wissenserwerb. Und diese Erkenntnis, das ist, glaube ich, richtig, resultiert aus der Arbeit am Ding. Und ist auch diese Arbeit am Ding ist der Anfang aller Bildung. Dann drittens, Cheng Yi, Wahrhaftigkeit des Willens oder sich jederzeit über seine Absichten Rechenschaft ablegen. Ich denke, hier wird das wieder erläutert, es handelt sich um eine sorgfältige Gewissenserforschung, wie sie seit Sokrates und Augustinus für ein reines Gemüt gefordert wird. Ich glaube nicht, dass das ganz treffend ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass, wenn man handeln will, und das ist, glaube ich, der Zusammenhang, man sich nicht darüber täuschen darf, was man eigentlich für Absichten verfolgt. Wenn man handelt, muss man in der Lage sein, sich, und dann ist, glaube ich, der wichtige Punkt, anderen jederzeit über seine Absichten Rechenschaft abzulegen. Und das hat mit der Forderung nach einem reinen Gemüt oder Ähnlichem erstmal nicht so viel zu tun. Dafür kommt dann jetzt viertens Shengxin, Reinheit des Herzens oder gerader Sinn. Ich denke, Herz heißt bei diesen Autoren die Gesamtheit der subjektiven Phänomene und Haltung. Ja, das ist sozusagen, was die Griechen Psyche genannt haben. Das heißt in dieser chinesischen Literatur Herz. Und hier ist, glaube ich, gemeint, gerader Sinn, wenn man an dieser Übersetzung sich festmacht, dass es tatsächlich gelingt, eine einheitliche und konsequente Einstellung in der gesamten Subjektivität zu verwirklichen. Das wird hier so interpretiert von Gelsen Song Hong, man solle keine verborgenen Winkel und Falten in seinem Bewusstsein bilden, dulden. Aber ich glaube, das ist viel einfacher. Es ist tatsächlich, dass man konsequent und umfassend sich bestimmte Ziele setzt und die auch umfassend verfolgt. Und nicht sagt, aber gleichzeitig verfolge ich noch was anderes. Und dann passt auch fünftens ganz gut dazu, Sheng, Xiu Shen, Selbsterziehung oder Ausbildung der Persönlichkeit. Ja, also um diese Reinheit des Herzens, also diese Einheitlichkeit und Konsistenz seines Projekts, wenn man das existenzphilosophisch formulieren will, zu verfolgen, muss man daran arbeiten, dass man als Subjekt dann auch in der Lage ist, das, was man da verfolgt, zu denken und praktisch zu verfolgen. Wichtig ist, dass das natürlich nicht nur jetzt um die Seele geht. Da geht es durchaus auch um praktische Fähigkeiten, um körperliche Fähigkeiten und so weiter. Aber es geht natürlich auch um intellektuelle Ausbildung, es geht wirklich um Selbsterziehung, Selbstbildung im umfassenden Sinne. Ups. Sechstens, Quijia, Bestellung des Hauses oder Ordnung in der Familie. Wenn man sieht, wie das jetzt hier sozusagen aufgebaut ist, die Reinheit des Herzens, also die Konsistenz und Kohärenz der gesamten Subjektivität, wird als die Grundlage dieser Veränderungspraxis gesehen. Das muss sich dann in einer entsprechenden Durchstrukturierung des Selbst niederschlagen und die muss dann die Grundlage werden zu einer entsprechenden Ordnung der Familie, durchaus im Sinne der aristotelischen Vorstellung, also Familie nicht nur als Geschlechterverhältnis, persönliche Identitätsbildung, sondern durchaus auch als Haushaltsökonomie. Und wenn jetzt das Selbst in diesem Sinne kohärent und konsequent geordnet ist und auch die Familie in diesem Sinne, könnte man sagen, harmonisch ihre Tätigkeit, ihre Reproduktionstätigkeit, würde ich sagen, verfolgt im umfassendsten Sinne, dann wird es möglich, siebtens, Jiguo, Politik zu machen oder den Staat zu ordnen. Das heißt, durchaus wie bei Aristoteles, die politische Ordnung erhebt sich über der spontanen Ordnung der Familien, der unmittelbaren persönlichen Verhältnisse. Und dann kommt eben achtens Befriedung der Welt oder Organisation des Weltfriedens. Es muss dann eben nicht dabei bleiben, den einzelnen Staat zu ordnen, sondern eine friedliche Weltordnung zu verwirklichen, was in China dann immer auch weitgehend in eins fiel mit der Vorstellung der Einheit des chinesischen Reiches. Wenn an den Rändern dann noch ein paar Barbaren übrig blieben, war das nicht so schlimm. Das wird dann nochmal, diese große Lehre in acht Punkten, wird dann nochmal von Gelsen Song Hong zusammengefasst als vorbildliche Tugend der Alten, mit einem Zitat auch aus dem Konfuzius Jungmü. Ehe die Alten die ganze Welt darüber aufklären wollten, was die reine Tugend oder die politisch korrekte Gesinnung ist, brachten sie erstmal ihren eigenen Staat in Ordnung. Ehe sie Ordnung im Staat machen wollten, sorgten sie erst einmal für ihre Familie. ehe sie Ordnung in ihre Familienverhältnisse bringen wollten, arbeiten sie erst einmal an sich selbst. Ehe sie etwas für ihre Bildung tun wollten, achteten sie auf einen geradlinigen Charakter. Ehe sie in Charakter formen wollten, waren sie erst einmal ehrlich mit sich selbst. Und ehe sie sich selbstkritisch prüfen wollten, verschafften sie sich Kenntnisse. Kundig wird man nämlich nur durch Handel anlegen an die Dinge. Also hier haben wir jetzt sozusagen nochmal denselben Prozess zurückverfolgt, als man könnte sagen, einen Prozess der Emergenz aus der materiellen Praxis heraus. Und dann wird das nochmal zusammengefasst in der Vorstellung, wer wahrhaftig ist, der vervollkommnet nicht nur sich selbst, sondern er vervollkommnet eben dadurch auch alles außer ihm. Sich selbst vervollkommnen ist eigentlich Menschlichkeit, also Ren. Die Außenwelt vervollkommnen ist Weisheit, Qi. Das sind die Leistungsfähigkeiten unseres Wesens. Sie zeigen den Weg, das Äußere und das Innere zu vereinen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Dieses Philosophieren des Rückzugs auf die richtige Ordnung der eigenen Subjektivität begreift das als notwendigen Umweg zur Ordnung der staatlichen, politischen und so weiter Verhältnisse. In dem Zusammenhang wird dann wieder Konfuzius zitiert. Entschuldigung. Das will ich jetzt hier dann doch weglassen. Damit komme ich zu den Gesprächen von Konfuzius. Da haben wir zwei Ausgaben. Einmal die Übersetzung von Richard Wilhelm, an die ich mich jetzt gehalten habe, und dann die Übersetzung von Ralf Moritz. Wahrscheinlich hätte ich mich besser an die Übersetzung von Ralf Moritz halten sollen, aber ich habe es nun mal an dem anderen Buch gemacht. Ich kann das nicht nochmal, hatte jetzt nicht die Zeit, das nochmal umzustellen, aber ich will versuchen aufzupassen, dass ich da jetzt nicht den spezifischen Interpretationen des Richard Wilhelm erliege. Zum Lunyu, zu diesen Gesprächen, die sehr eigentümliche Gespräche sind. Man gibt auch in der Literatur den Begriff Analekten dafür, was eben eine Sammlung unterschiedlicher Dokumente, Gespräche, Anekdoten, andere Mitteilungen umfasst, was die Sache besser trifft. Ja, das ist keine Sammlung von Dialogen, das wäre völlig missweisend. Sondern es ist eine Sammlung von Äußerungen, kurzen Diskussionen und Anekdoten auch über das Verhalten von Konfuzius. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, der zu besprechen ist. Das kennen wir auch aus der Geschichte der antiken Philosophie. Ich habe das mal in die These gefasst, der ursprünglichen Mündlichkeit der Philosophie oder des Philosophierens. Von fast allen antiken Philosophen haben wir, oder jedenfalls den Erneuerern in der Geschichte der antiken Philosophie, haben wir die Niederschriften ihrer Schüler. Die haben selber sehr oft, ich sage fast alle, nichts geschrieben. Oder wenn sie was geschrieben haben, dann haben sie das sehr spät geschrieben, nachdem sie schon lange als Philosophen tätig waren. Und das hat, glaube ich, einen Sinn. Wenn wir Philosophieren begreifen als den Versuch, ja? Ja? Den Projektor. Oh, ja. So, das ist nicht gut. Ich muss ihn hier hinstellen. viel besser oder etwas? Ne? Gut. Gut, sorry. Also ich war bei der ursprünglichen Mündlichkeit des Philosophierens, die ich darauf zurückführe, dass Philosophieren ja nicht, oder sagen wir mal, dass Philosophieren eine bestimmte Art von Diskurs und Erkenntnisproduktion ist, die reagiert auf eine Situation des Orientierungsverlustes. Wenn maßgebliche Orientierungen verloren gegangen sind in einem historischen Umbruch, dann taucht in differenzierten Verhältnissen die Tätigkeit des Philosophierens auf und die bezieht sich erstmal auf die Situation des Sprechens mit anderen. Und dass dann Formen gefunden werden, dieses zu verschriftlichen, ist dann der zweite Schritt. Und so haben wir das auch bei Konfuzius. Das Lun Yu ist vermutlich eine späte Niederschrift durch Schulvertreter. Also nicht mal die unmittelbaren Schüler haben das als solches niedergeschrieben. Es gibt in der Literatur die Vermutung, dass das nach dem Modell der Gespräche, der von seinen Schülern niedergeschriebenen Gespräche des Mencius verfertigt worden ist. Und man kann festhalten, es ist nicht in der Liste der 5 klassischen Bücher enthalten, die China in dem Sinne geprägt haben. Es gibt eine Liste der 4 Bücher. Das sind aber dann schon 4 kanonische Bücher der konfuzianischen Lehre. Die erste, der Neokonfuzianer Zhuqi in der Zeit der Song-Dynastie, also viel später, zusammenstellte. Das sind das große Lernen, die Analekten des Konfuzius, das ist das Lun Yu, eine Schrift Mitte und Maß und eben die Gespräche des Mencius. Das sind die 4 sozusagen spezifischen Klassiker der konfuzianischen Theorie, die aber nicht, oder Philosophie, die aber nicht auftreten als Klassiker der gesamtchinesischen Tradition. Also in Wikipedia findet sich, dass diese Analekten wahrscheinlich erst im 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, also in der späten Han-Dynastie, zusammengestellt worden sind. Man weiß auch, dass es 3 Originaltexte gegeben hat und einer ist eigentlich erst jetzt wirklich gewürdigt worden, weil das in einer Schrift geschrieben war, die kaum einer lesen konnte. Jetzt zur Übersetzung von Richard Wellern. Man kann sagen, Richard Wilhelm hatte die Vorstellung, sozusagen der eigentliche Sinn der Philosophie und des Philosophierens ist vom deutschen Idealismus, und zwar, wenn man so will, in seiner rechtshegelianischen, religionsbezogenen Variante formuliert worden. Und hat das in den chinesischen Schriften, die er umfassend übersetzt hat, wiederentdeckt. Was dazu führt, dass historische Figuren, auf die sich der chinesische Text bezieht, alle stilisiert und gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit dargestellt werden. Das ist ein größeres Problem, weil es in der chinesischen Philosophie eine ganz starke Tendenz gibt, sich, sagen wir mal, der oberflächlichen Universalisierung gerade zu verweigern. Das muss mit der spezifischen Kommunikationssituation zu tun haben, in der diese chinesische Philosophie sich bewegt. Erstens, als politischer Berater eines Herrschers ging es eben nicht darum, dem Allgemeinheiten zu sagen, sondern ging es darum, dem spezifische situative Ratschläge oder Vorschläge, was man denn untersuchen müsste, um zu Ratschlägen zu kommen, zu geben. Und zweitens, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch innerhalb der Schulen ging es nicht darum, so etwas wie eine allgemeine Theorie des Staatswesens, der Persönlichkeitsentwicklung oder ähnliches zu vermitteln, sondern die Fähigkeit zu vermitteln, in solchen Fragen mit konkreten Situationen umzugehen. Das heißt, es gibt die ganze Zeit einen konkreten Anwendungsbezug, den man natürlich als exemplarisch deuten kann und vermutlich auch muss, aber eben nicht die Intention, die Systematisierung so weit zu treiben, dass sich dann das in allgemeinen Regeln, Grundsätzen und Prinzipien formulieren lässt. Ich meine, da wird auch schon deutlich, dass Philosophien in China und Philosophien, sagen wir in Griechenland, doch sich beträchtlich unterschieden hat. Also, man kann sagen, bestimmte Begriffe tauchen da auch auf und werden auch diskutiert, die etwa bei den Vorsokratikern oder in der hellenistischen Philosophie zentral sind. Aber sie stehen immer in diesem, ich nenne das mal Rückbindungszusammenhang, dass konkrete historische Exemplar diskutiert werden und nicht allgemein diskutiert wird. Und sie haben auch, selbst wenn es um Naturphänomene geht, werden sie eigentlich immer vor allen Dingen daraufhin befragt, was sie für die Orientierung, sozusagen lebensphilosophisch gesagt, den Sinn menschlicher Lebenspraxis zu bedeuten haben. Und das in einer Situation, wo man zwar nicht sagen kann, all diese Texte sind immer auch religiös, da würde ich sagen, gibt es viel Missbräuchliches in den Übersetzungen und Kommentaren der Missionare, aber wo der Umgang mit dem alten Dämonenglauben und mit den alten Riten nicht so war, dieses jetzt abzuschaffen, sondern selbst bei den, wenn man so will, rationalsten und weltlichsten Philosophen eher denen einen anderen, rational verständlichen Sinn zu geben. Was natürlich dann auch die Lektüre erschwert, weil man dann als Westeuropäer immer wieder dazu neigt, hier dann einen religiösen Sinn drin wiederzufinden. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, was hier an Beispielen zu der Übersetzung von Wilhelm gesagt worden ist. In diesen Analekten als Sammlung von Zitaten, vermischten Gedichten, Aufsätzen oder Literaturauszügen und Gesprächen gibt es immer wieder die Formulierung "der Meister sprach". Und dann kommt irgendwas. Das fand ich spannend, weil da gibt es in der westlichen Tradition den Pythagoras, von dem seine Schüler immer wieder gesagt haben, autos epha, er selbst hat es gesagt. Aber in diesen chinesischen Texten hat das eine ganz andere Funktion. Autos epha heißt, das ist wirklich wahr, was es dann so schwierig macht, den historischen Pythagorismus zu studieren, weil alles, was sie für wichtig und wahr hielten, mit autos epha versehen wurde und in die graue Vorzeit des Pythagoras zurückprojiziert wurde. Das ist aber hier bei dem der Meister sprach nicht der Fall, sondern das ist auch relativ deutlich an den Beispielen, die man da, als sind da noch, werde ich noch diskutieren. Der Meister sprach hat eigentlich nicht mehr Bedeutung als, und darüber musst du jetzt nachdenken. Weil der Meister spricht dann oft auch in Analogien, Anekdoten, zum Teil sogar in Rätseln. Und es geht darum, wenn du herausfinden willst, was der Meister dir zu sagen hat, dann musst du über dieses nachdenken und selber eine Lösung finden. Also nicht diese Beglaubigung durch die Autorität des Meisters, sondern eher der Meister als Aufgabensteller. Trotzdem kann man sagen, sind die sokratischen Dialoge hier als Kontrast hinzuzuziehen. Denn da ist es, geht es nicht darum, Sokrates hat gesagt oder sowas, sondern es geht darum, dass irgendwie im Gespräch bei Platon anders als bei Xenophon und bei den anderen Sokratikern auch wieder anders, ein Problem sich entwickelt und entwickelt wird und dieses Problem wird dann argumentativ behandelt. Das ist aber hier bei den Gesprächen im Lunyu eigentlich nirgends der Fall. Sondern es geht eigentlich immer darum, tatsächlich insofern ist es näher am Autos Epha des Pythagoras oder der Pythagoreer, herauszufinden, was hat der Meister eigentlich gesagt und worüber müssen wir nachdenken. Und jetzt mit diesem Hintergrund würde ich jetzt gerne anschauen, was der Ernst Schwarz für richtig gehalten hat, uns vom Konfuzius zu überliefern und versuchen, das zu kommentieren. Erstes Zitat: Selten geschieht es, dass einer, der seine Eltern und älteren Brüder ehrt, willentlich gegen Höhergestellte verstößt. Niemals aber ist es noch vorgekommen, dass einer, der nicht gegen die Höhergestellten zu verstoßen gewillt ist, Unruhe stiften möchte. Das heißt, wir haben hier offensichtlich zwei Hierarchien und es wird davon ausgegangen, dass jemand, der die Hierarchie in der Familie akzeptiert, dass der auch die Hierarchie in der Gesellschaft akzeptiert und dieses Unruhestiften wird dann nochmal als Zuspitzung eingeführt. Und ich denke, da muss man sagen, wir leben, das wird in einer Zeit geschrieben, in der Unruhestiften, also unruhige Zustände, Aufstände und so weiter, an der Tagesordnung sind. Und das von den Intellektuellen als das große Problem diskutiert wird. Und hier wird dann gesagt, der Wille, nicht gegen die Höhergestellten zu verstoßen, hindert einen daran, Unruhe zu stiften. Das heißt, die Aufgabe ist, die Hierarchien wiederherzustellen. Und jetzt ist die Frage, was ist die Grundlage dafür, für diese Wiederherstellung der Ordnung. Das taucht hier in dem Zitat auf als das Wesentliche. Der edle Mensch bemüht sich um das Wesentliche. Ist das Wesentliche fest eingewurzelt, so erwächst daraus richtiges Verhalten. Und dann als rhetorische Frage, liegt nicht die Wurzel aller Menschlichkeit darin, seine Eltern und älteren Brüder zu ehren? Das heißt, die traditionelle Ordnung der Ehre, wie sie in der Familie verwirklicht ist, erscheint hier als Modell richtiger Ordnung. Und das Wesentliche wird, glaube ich, dann auch mit wahrer Menschlichkeit übersetzt. Und das wird dann wieder analog zu dem, was wir schon gesehen haben, in eine tägliche dreifache Prüfung des eigenen Verhaltens übersetzt. Erste Frage, war ich nicht getreu in meinen Bemühungen für andere? Zweite Frage, war ich nicht aufrichtig im Umgang mit Freunden? Dritte Frage, habe ich nicht angewandt, was mir an Wissen übermittelt wurde? Und ich denke, damit wird diese eigentümliche Abstimmung zwischen innerer Subjektivität und äußerer Praxis, äußerem Verhalten, als in diese vorgegebenen Hierarchien sich selber hineinfinden, genau beschrieben. Und das wird dann bezogen auf diesen edlen Mensch als zentrale Figur. Von dem wird gesagt, er sucht nicht Sattheit im Essen, nicht Annehmlichkeit im Wohnen. Er ist achtsam in seinem Tun, bedachtsam in seiner Rede. An jene hält er sich, die den rechten Weg gehen, Dao, um gerade zu machen, was krumm an ihm ist. Wahrlich lernbegierig würde ich Menschen solcher Art nennen. Diese Lernbegierigkeit in allen Situationen den rechten Weg zu finden, ist, glaube ich, die zentrale Überlegung. Und das wird dann übersetzt in eine Kritik des Spezialistentums. Der edle Mensch ist kein Instrument, das nur einer einzigen Verrichtung dient, sondern bemüht sich um die richtige Ordnung aller Einzeltätigkeiten.
Ja? Also das bedeutet doch aber irgendwo, dass ich mich in meinen denkerischen Bemühungen dem Wesen nähern muss in irgendeiner Form. Ich habe das hier so verstanden, also der theoretische Hintergrund, das ist gar nicht mal so wichtig. Ich brauche keinen, allgemeinen Maßstab. Ich befasse mich sozusagen umgänglich mit dem Ding irgendwie und sammle dadurch meine Erfahrung und. Wenn aber hier wiederum vom Wesen die Rede ist, nicht wahr, dann ist das doch irgendwie etwas theoretisch allgemein Hintergründiges, was ich immer auch brauche. Ich kann das einzelne Beispiel, das Exemplum, das kann ich ja gar nicht richtig würdigen, nicht wahr, ohne einen gewissen theoretischen Hintergrund. Das heißt also, um mal mit Kant zu sprechen, nicht wahr, also ohne Begriffe, nicht wahr, nur in die Welt hineinzuschauen, dann bin ich blind. Und das ist, was mir so ein bisschen aufstößt hier und wo ich hier so diesen Gegensatz zu der griechischen oder sagen wir zu der anglischen Philosophie sehe, die ist ja mal irgendwo bemüht, auch wenn sie in die Praxis eintreten will, dass sie irgendwo eine Basis braucht, eine feste geistige Basis, die sie irgendwie mal rein durch Denken oder auf irgendeinen Wege gelegt haben muss und dann auf dieser Grundierung, auf dieser Folie gewissermaßen, dann versucht, nicht wahr, die Welt zu identifizieren, die Dinge zu identifizieren, auch zu verändern und irgendwie. Also hier Lack of Theorism, was mir da hier so ein bisschen auffällt, nicht wahr, dass man sich so von der Theorie ab und von dem Allgemeinding, von dem Allgemeinmaßstab irgendwie absetzt und also, so ein bisschen in der Sphäre der einfachen Dinge herumwurschtelt. Das ist, was mir so merkwürdig erscheint.
Ja, ich würde aber dem entgegenhalten, dass die allgemeinen Begriffe hier ja alle vorkommen, aber eben situativ rückgebunden. Also sie werden nicht herausgelöst. Es wird nicht über das Allgemeine als solches diskutiert, sondern es wird über das Allgemeine im Besonderen geredet. Aber da kommt es vor.
Ja, aber über die Allgemeine muss ich erstmal verfügen.
Ja, das ist die Frage.
Das muss ich klar herausstellen für mich irgendwie. Und das haben die Griechen natürlich versucht. Und,
ja, bitte.
Also am Anfang ist immer die Praxis. Aus der Praxis resultiert die Theorie. Erst wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat, erst dann kann man verallgemeinern, Erst dann kann man eine Theorie entwickeln.
Richtig. Ja. Aber das muss ich dann haben. Zu dieser Theorie muss ich dann irgendwann mal kommen. Ist klar, ich kann nicht aus dem Hut hier gewissermaßen eine Theorie zaubern. Das ist schon richtig. Aber es hat sich hier so angehört, nicht wahr, als ob man so ein bisschen die Theorie oder den Allgemeinmaßstab so ein bisschen links liegen lässt, so ein bisschen vernachlässigt. Und klar, über die Praxis muss ich erstmal sozusagen das theoretische Gerüst haben. Und das muss dann irgendwie ein bisschen feststehen oder kann auch abgewandelt werden. Und auf der Basis dieses theoretischen Gerüstes, nicht wahr, dann krempel ich die Ärmel hoch in der Praxis und dann fange ich an. Das ist richtig, erst von der Praxis her die Theorie, aber irgendwann muss die Theorie dann auch kommen, zu ihrem Recht kommen, denke ich mir.
Ja, das ist dann, würde ich sagen, ein zentraler Punkt, um zu begreifen, was diese ja etwas eigentümliche Vorstellung von der Richtigstellung der Namen, die im Konfuzianismus ja eine zentrale Rolle spielt, bedeutet. Se Lu sagte zu Kung Fu Tse, der Fürst von Wei erwartet euch, damit ihr ihm helft, sein Land zu regieren. Was werdet ihr zuerst tun? Unbedingt die Bezeichnung richtigstellen oder den Namen richtigstellen. Wobei Bezeichnung ist schon besser, erwiderte der Meister. So meint ihr, entgegnete Se Lu, ist das nicht aber zu umständlich? Wozu sollte man sie denn richtigstellen? Du redest wie ein Bauer, schreit ihn der Meister. Wenn ein edler Mensch etwas nicht versteht, so lässt er es als zweifelhaft offen. Sind die Bezeichnungen nicht richtig gestellt, so entspricht das, was man sagt, nicht den Tatsachen. Entspricht das, was man sagt, nicht den Tatsachen, so werden die Handlungen der Regierung ohne Erfolg bleiben. Bleiben die Handlungen der Regierung ohne Erfolg, so verfallen Sitten, Riten und Ritualmusik. Verfallen Sitten, Riten und Ritualmusik, so werden Züchtigungen und Strafen ohne Maß erteilt. Werden Züchtigungen und Strafen ohne Maß erteilt, so weiß das Volk nicht mehr aus noch ein. Darum bezeichnet der edle Mensch die Dinge so, dass er zu Recht davon reden und dass er das, wovon er redet, auch in die Tat umsetzen kann. Denn der edle Mensch gestattet sich in allem, was er sagt, keinerlei Leichtfertigkeit. Also die allgemeinen Begriffe spielen hier schon eine große Rolle. Aber sie bleiben in eine Anwendungspraxis eingebunden. Das ist das, was auch aus der griechischen Perspektive dann etwas schwierig ist, weil diese Anwendungspraxis, die hat die griechische Philosophie nicht. Ich meine, man kann Platons Versuche, seinen Idealstaat zu gründen, ja auch als Anwendungspraxis begreifen, aber oder Aristoteles' Verhältnis zu Alexander, aber das ist nicht vergleichbar dicht. Ja. Und diese Dichte, die macht die Texte auch sozusagen gewöhnungsbedürftig. Und daran muss man arbeiten, das zu verstehen. Noch ein...
Eine Frage.
Ja.
Kann man dann sagen, das Theorie-Praxis-Verhältnis, das dreht sich um? Oder ist die Theorie eigentlich gar nicht so, oder ist die mehr im Hintergrund? Das Theorie-Praxis-Verhältnis, und das ging es ja da gar nicht.
Es geht um allgemeine Regel und Exempel. Die allgemeine Regel wird immer am Exempel demonstriert und nicht sozusagen als solche allgemein begründet. Und es gibt, natürlich gibt es dann auch eine Entwicklung allgemeiner Überlegungen, aber die münden immer wieder auch in exemplarische Anwendungen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das kennen wir bei uns nicht so. Und das hat auch, sagen wir mal, da bin ich auch relativ sicher, dass die Übersetzungen das auch in die Richtung geschoben haben, weil die Übersetzungen haben das dann auch in Richtung sozusagen Erbauungsliteratur gelesen. Und ich glaube, das ist so nicht richtig. Sondern es ist eher, man könnte durchaus sagen, wir haben es hier mit einer theoretischen Praxis zu tun, aber mit einer theoretischen Praxis, die sich gewissermaßen immer im Kontext von Beratungspraxis bewährt. Ja, also die theoretische Praxis, auch die naturwissenschaftliche Praxis, bewährt sich dann eben in entsprechenden Ratschlägen an die Regierungsführung. Das ist die Ebene, die wir so, also wir haben technische Bewährung von wissenschaftlicher Praxis, aber dass das gleichzeitig dann politisch ist, das hängt eben damit zusammen, dass der Reichszusammenhang und der Großstaatszusammenhang in China nie völlig zerfallen ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund, der das erklärt. In dem Zusammenhang allerdings auch wieder die Warnung zur Vorsicht. Herzog Ding fragte den Meister, ob es ein Wort gäbe, mit dem man ein Land zu Wohlstand bringen könne. Kung Fu Tse sagte, von einem Satz darf man nicht so viel erwarten, doch gibt es immerhin eine Redensart. Herrscher zu sein ist schwer, Minister zu sein ist nicht leicht. Wenn nun ein Herrscher sich wirklich bewusst wäre, wie schwer es ist zu herrschen, könnte man dann nicht vielleicht von diesem einen Wort erwarten, dass es seinem Lande Wohlstand bringe? Der Herzog sagte, und gibt es auch ein Wort, das einem Land den Untergang bringen könnte? Kung Fu Tse sagte, so viel darfst du von einem Satz nicht erwarten. Doch gibt es immerhin eine Redensart. Ich habe keine Freude daran, Herrscher zu sein, außer dass mir keiner widerspricht, wenn ich etwas sage. Sind die Worte des Herrschers gut und niemand widerspricht ihm, stünde es dann nicht bestens um sein Land? Sind aber seine Worte von Übel und keiner wagt ihm zu widersprechen, könnte man dann nicht von diesem einen Satz erwarten, dass er seinem Land den Untergang bringe? Also diese Einbindung in die Beratungspraxis ist, glaube ich, für die chinesische Philosophie von einer Bedeutung, die man mitdenken muss. Ich will noch einen letzten Punkt hier rausgreifen, nämlich das Verhältnis von edlen Menschen, also dem Edlen, derjenigen, der tatsächlich in der Lage ist, das Philosophieren praktisch umzusetzen. Das ist ganz wichtig. Das Philosophieren wird zusammengedacht mit einer politischen Figur, die das auch praktisch umsetzen kann. Ob das nun ein Kaiser ist oder ein Minister oder ein Ratgeber, das ist dann nochmal untergeordnet. Das wird unter dem Titel, das ist auch wieder ganz typisch, diese Art von Listen, also das ist auch immer ganz stark, sagen wir mal, mnemotechnisch aufgebaut. Und zu allem gibt es dann eine bestimmte Anzahl von Elementen, die man als Liste sich dann auch merken kann. Was sind nun die 5 Vortrefflichkeiten, fragte Zichang. Der Meister sagte, der edle Mensch ist freigebig, ohne verschwenderisch zu sein. Er hält das Volk zur Arbeit an, ohne dass es darüber klagte. Was er zu tun wünscht, geschieht ohne Begehrlichkeit. Er bewahrt überlegene Ruhe, ohne überheblich zu sein. Er flößt Ehrfurcht ein und gebraucht keine Gewalt. Also sowas wie ein richtiges Maß, aber auch eine Realitätsadäquatheit. Und dass er eben freigebig ist, ohne verschwenderisch zu sein. Oder das Volk zur Arbeit anhält, aber nicht in einem Maße, dass das Volk darüber klagt. Wie ist das nun zu verstehen, Gegenfrage, freigebig, ohne verschwenderisch zu sein? Wenn der Meister antwortete, wenn der edle Mensch in jenen Dingen Nutzen bringt, die tatsächlich für das Volk von Nutzen sind, ist er dann nicht freigebig, ohne Verschwender zu sein? Wenn er das Volk zu Arbeiten anhält, die angemessen sind, wer sollte dann noch darüber klagen? Wenn alles, was er zu tun wünscht, der Menschlichkeit dient und er auch Menschenwürdiges erwirkt, wie könnte man ihm dann Begehrlichkeit vorwerfen? Und hier sieht man, wie also hier dann tatsächlich auch Begriffe gebildet, eingeführt und entwickelt werden. Wenn der edle Mensch sich niemals eine Nachlässigkeit gestatten würde, gleichgültig, ob er es mit Scharen von Menschen zu tun hat oder nur einzelnen, mit Leuten niederen oder hohen Standes zu tun hat, könnte man das nicht auch überlegene Ruhe ohne Überheblichkeit nennen? Der edle Mensch ordnet Gewand und Kappe, wenn er unter Menschen geht, und zeigt Würde im Blick und Aussehen, sodass ihn alle mit Ehrfurcht betrachten. Könnte man das nicht ehrfurchtgebietend, ohne gewalttätig zu sein, nennen? Ich glaube, damit haben wir ein ganz schönes Beispiel von dem, was Konfuzius als Modell propagiert. Also die Exempla der einzelnen Anekdoten, Ratschläge dieser unterschiedlichen Textsorten bilden insgesamt dieses Modell des Edlen, der auf den Philosophen hört, der Philosoph vielleicht auch selber ist, der dann in der historischen Praxis die Aufgabe wahrnehmen soll, die aus dem Lot geratenen Verhältnisse wieder zu ordnen. Und von hier aus will ich dann nochmal den Versuch machen, im Schweinsgalopp durch das Lundi, jetzt in der Übersetzung von Wilhelm, wie gesagt, das ist möglicherweise ein Problem, zu gehen. Also, der erste Komplex, kleine Komplex im ersten Buch, lebt vom Glück in der Beschränkung. Das Glück besteht in der Möglichkeit, seine Prinzipien durchführen zu können. Aber das hängt nicht von uns ab. Es gibt aber auch ein Glück für den, dem das alles versagt ist. Das Erbe der Vergangenheit sich anzueignen und es ausüben zu besitzen, das gewährt auch Befriedigung. Also hier wird sozusagen die Haltung und Stellung des Konfuzius in der chinesischen Gesellschaft deutlich. In der gegenwärtigen Gesellschaft hat er nicht die Möglichkeit, Ratgeber eines bedeutenden und durchsetzungsmächtigen Fürsten oder gar Kaisers zu sein. Und deswegen zieht er sich zurück auf die Aneignung des Erbes der Vergangenheit und dessen reproduzierende Aneignung, Reproduktion in der Weitergabe an seine Schüler. Von der Welt sich verkannt zu sehen, ohne sich verbittern zu lassen, das ist auch Seelengröße. Das ist damit wird die eigene Position des Konfuzius. Und ich denke, damit sind wir nicht irgendwie im Orient oder so, sondern in einer durchaus rekonstruierbaren Situation, wo diese Intellektuellen tatsächlich ihre eigene Position reproduzieren konnten, indem sie tatsächlich solche Beraterstäbe immer wieder ausbildeten und die dann so strukturierten, dass die sich selber jedenfalls intellektuell reproduzieren und stabilisieren konnten, selbst unter den Bedingungen, dass es ihnen nicht möglich war, erfolgreiche Berater zu sein. Also daher ist natürlich richtig, das machen sie dadurch, dass sie das mit entsprechenden allgemeinen Überlegungen auffüllen, die dann Evidenzerlebnisse produzieren und wo sie dann auch wechselseitig sich sagen können, ja, das haben wir gut gemacht. Ja, und das wird dann eben selber zu einem Element der existenziellen und kulturellen Stabilisierung. Und insofern ist der Bezug auf die gesellschaftliche Praxis zwar immer da, aber in gewissem Sinne als durchgestrichener. Also man weiß, eigentlich geht es darum, die Praxis eines Herrschers entsprechend durch Beratung anzuleiten. Aber der Herrscher ist nicht da und dann müssen wir so lange diesen Diskurs pflegen, damit, wenn dann doch vielleicht einer kommt, diese Beratung gelingen kann. Hier wird jetzt ein Philosoph oder Meister Yu zitiert. Um mit richtigem Takt in allen Verhältnissen das Geziemende zu tun, ist notwendige Vorbedingung eine harmonische Seelenverfassung. Diese Übereinstimmung zwischen dem Gemüt und den äußeren Formen ist das Anziehende an den Prinzipien der Heroen des Altertums. Im Kleinen wie im Großen findet sich bei ihnen diese Harmonie. Diese harmonische Seelenstimmung allein ist aber ihrerseits auch nicht ausreichend. Wenn die innere Stimmung nicht durch den Rhythmus fester Formen geregelt wird, so hat sie nicht den nötigen Halt. Das heißt, es wird diese retrospektive Introspektion, kann man ja sagen, ne? Also man blickt auf die Helden des Altertums, die Inneres und Äußeres noch in Harmonie hatten, zurück und stellt fest, dass dort eine harmonische Seelenstimmung zu finden war, aber damit diese sozusagen stabil bleibt, bedarf sie der Institutionalisierung durch Verhaltensregeln und Riten, den Rhythmus fester Form, wie er sich hier ausdrückt. Und da wird dann auch deutlich, dass das eben doch eine Strategie der Selbsterhebung ist. Es wird postuliert, wir hatten schon den Edlen, den höheren Menschen, dessen Streben geht nicht auf die Außenwelt, auf Sattessen und bequeme Wohnung, sondern auf eigene moralische Vollkommenheit. Deswegen ist er in seinen Handlungen sorgfältig und nach der Gemeinschaft und vorsichtig im Reden. Er strebt nach der Gemeinschaft den Menschen von moralischer Erfahrung, um durch sie sich zum Rechten weisen zu lassen. Auf diese Weise zeigt sich das wirkliche Bildungsstreben. Das ist ganz interessant, also wirkliches Bildungsstreben wird hier als moralisch-politische Bildung gestützt auf die Erfahrung derjenigen, die das haben. Und wenn in der Gegenwart nicht aufzufinden, dann entsprechende Traditionen aus der Vergangenheit begründet. Die Frage ist, wie diese ganzen Hierarchien, die wir jetzt schon angesprochen haben, sich im Bildungsprozess des Philosophen anordnen. Und da fand ich hier ganz spannend, was er hier sagt. Stufen der Entwicklung des Meisters. Der Meister sprach: Im Alter von 15 Jahren erwachte in mir das Interesse an der Wissenschaft. Mit 30 Jahren hatte sich mein Charakter im Allgemeinen gefestigt. Mit 40 hatte ich Zweifel und innere Unklarheiten überwunden. Mit 50 Jahren hatte ich einen Einblick gewonnen in die ewigen Gesetze des Weltgeschehens. Mit 60 Jahren hatte ich die Fähigkeit erworben, aus den Äußerungen anderer Menschen ihr Wesen intuitiv zu erkennen. Mit 70 Jahren endlich war ich so weit, dass meine Neigungen nirgends mehr mit der Pflicht kollidierten. Das heißt, hier wird sozusagen eine zeitliche Folge von Stadien der Vervollkommnung, der Selbstbildung konstruiert, in denen die Wissenschaft am Anfang steht, das ist schon wichtig. Also auch dieses Philosophieren hat einen wichtigen Rückbezug auf die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft hat ja eigentlich nur propedeutische Bedeutung. Sozusagen die weiteren Schritte, Festigung des Charakters, Überwindung von Zweifel und innerer Unklarheit, Einblick in die ewigen Gesetze des Weltgeschehens, was von Wissenschaft unterschieden ist, Fähigkeit, die Äußerung anderer Menschen wirklich zu verstehen und dann erst sozusagen mit 70 Jahren als würdiger Greis, dass meine Neigungen nirgends mehr mit der Pflicht kollidieren. Ja, also diese Hierarchie ist doch sehr eigentümlich, denke ich. Dann gehe ich zu einem etwas anderen Komplex über. Also Seite 111, da können Sie es dann, wissen Sie, wo ich gerade bin. Knüpft dann daran an, der Meister sprach, Der Wissende ist noch nicht so weit wie der Forschende. Der Forschende ist noch nicht so weit wie der heiter Erkennende. Also Wissen, Forschen und heiter Erkennen als eigentümliche Hierarchie. Ein Wissen, der weiß sozusagen, was Resultat des Forschungsprozesses ist. Der Forschende ist in der Lage, selber zu forschen. Und der heiter Erkennende, würde ich sagen, erhebt sich, würde ich schon denken, hier philosophierend über das Forschen. Aber gestützt auf Wissen und Forschen. So ist das hier konstruiert. Das wird dann nochmal ausformuliert. Es gibt drei Grade der intellektuellen Ausbildung. Der unterste Grad besteht in der bloßen Kenntnisnahme des überlieferten Stoffes. Diese Kenntnis kann aber auch äußere Gründe wie Rücksicht auf Stellung und Gewinn haben. Darum steht höher als bloßes Wissen das Forschen aus eigenem Interesse an der Sache. Aber dieses Interesse, solange es noch einseitig ist, ist dem Wechsel der Stimmung unterworfen. Darum steht am höchsten das heitere, innerlich beruhigte Erkennen der Objekte. Also das, was Aristoteles Theorie genannt hat.
Doch Gottesgleichheit. No Elsewhere, no Elsewhere.
Ja. Aber hier ist es die heitere, innerlich beruhigte Erkennen der Objekte. Also da ist es noch nicht die Reduktion auf das Denken selber oder so etwas. Dann 117. Wird dann die eigene Position nochmal reflektiert. Sie sehen, das ist nicht systematisch geordnet und mir ist auch nicht gelungen, das systematisch zu ordnen. Der Meister sprach, Gott hat es nicht gewollt, mir eine Stellung unter den Menschen zu geben, in der ich in aktiver Weise die Kulturarbeit des Altertums hätte fortführen können. Das ist, also ich denke, der Bezug auf Gott, das muss man nicht so ernst nehmen. Es ist hier nicht irgendeine persönliche Instanz gemeint, die ihm das versagt hat. Es ist so. Aber diese doppelte Vorstellung, Kulturarbeit des Altertums und die Fortführung in aktiver Weise, das ist, glaube ich, der hier interessante Punkt. So bleibt mir nichts übrig, als die Ideale auszusprechen, ohne sie als Herrscher verwirklichen zu können. Aber ich halte treu an ihnen fest und mein Interesse gehört jenen Männern, die in jahrhundertelanger Arbeit vieler Generationen den Grund gelegt haben zu unserer Kultur. Dieses Erbe der Vergangenheit auf die kommenden Geschlechter zu bringen, wo vielleicht einmal ein Fürst mit göttlichem Ruf erscheint, um es in der Staatsregierung anzuwenden. Diese Stellung zwischen den Zeiten, das ist das, was er für sich selber in Anspruch nimmt. Und das wird dann nochmal, sagen wir mal, weltanschaulich vertieft. Der Meister sprach, die geistigen Anlagen im Menschen sind ein Geschenk des Himmels. Also, der Himmel als die Instanz, die die Ordnung begründet. Der Mensch hat demgegenüber die Aufgabe, diese Anlagen so zu pflegen, dass sie sich entfalten können. Sonst gehen auch die verheißungsvollsten Anlagen zugrunde. Wissenschaftliche Erkenntnis wird nur dadurch zum geistigen Eigentum, dass sie allseitig diskutiert wird. Bloß mechanisch gelernter Wissensstoff bleibt tot und wertlos. Die Pflicht kann nur dadurch Gerechtigkeit in der Welt erzeugen, dass die Menschen von ihr angezogen werden. Sonst wird jede versäumte Pflicht eine verlorene Gelegenheit zum Vorwärtskommen der Menschheit. Rückständigkeiten und Mängel werden nur dadurch unschädlich, dass sie verbessert werden. Sonst werden sie zu habituellen Eigenschaften, die den Menschen hinabziehen. Deswegen macht es mir den größten Schmerz, solche verpassten Gelegenheiten des Fortschritts mit ansehen zu müssen. Soweit diese Bezugnahme auf die eigene Zeit als eine Zeit, der Zerrissenheit und des verpassten Fortschritts. Dann wird es nochmal bezogen auf, wir hatten ja hier gerade die Verbesserung der Menschen, ist ein Grundgedanke der Bildung, sich das Ziel setzen im Pfad, sich klammern an die guten Naturanlagen, sich stützen auf die Sittlichkeit, sich vertraut machen mit der Kunst als vierfacher Weg, in der diese Bildung erreicht werden kann. Und das wird dann nochmal bezogen auf die Vorstellung eines einheitlichen Lebensziels. Eine vollkommene harmonische Bildung kann man nur dadurch erreichen, dass man ein einheitliches Lebensziel sich steckt. Dabei muss man, was immer unser Wesen an Ansätzen zu individueller Bildung enthält, ergreifen und kräftig auszubilden suchen. Es geht nicht darum, dass alle jetzt das gleiche Ziel verwirklichen. Und diese moralische Ausbildung soll dann noch durch eine ästhetische Allseitigkeit der Interessen vollendet werden. Mal schauen. Dann habe ich wieder was seit 127 folgende. Wir haben jetzt sozusagen den Edlen und die Bildung. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie kann ein Edler gebildet werden? Und wie kann der dann diese Funktion der Regierung auch wirklich übernehmen? Der Meister sprach, um die Welt zu regieren, dazu braucht es eigentlich eines Gottmenschen auf dem Thron, der den heiligen Königen des Altertums gliche. Meines Herzens tiefster Wunsch wäre es, einen solchen zu treffen und in seinem Dienste mit Hand anzulegen an dem großen Werk. Doch ich weiß, dieser Wunsch bleibt mir versagt. Ich wollte schon zufrieden sein, wenn ich auch nur einen edlen Fürsten fände, denn auch mit ihm zusammen ließ sich schon etwas tun. Aber geschweige denn einen edlen Fürsten, nicht einmal einen Menschen von Talenten ist es mir vergönnt, auf meinem Lebensweg zu treffen. Ich wollte mich begnügen, wenn ich einen beharrlichen und energischen Mann fände, der eine Sache wirklich auch durchzuhalten imstande ist. Aber in unserer Zeit, durch die verschiedenen Höfe an leerer Prachtentfaltung gegenseitig überbieten und sich gegenseitig Sand in die Augen zu streuen suchen, während doch die gesamten Zustände nur ein glänzendes Elend sind, da ist nicht einmal zu hoffen, einen solchen Mann unter den Fürsten zu finden. Ja, also diese, ja?
Muss man nicht auch dazu sagen, dass er dann tatsächlich so jemanden gefunden hat? Also in seinem Leben, und er hatte dann so Regierungsämter ausgefüllt, war aber nachher doch sehr enttäuscht, glaube ich, von der ganzen Geschichte.
Die Frage ist natürlich, wann er das formuliert hat, das wissen wir nicht. Also von seinen Regierungserfahrungen war er nicht sehr begeistert.
Soll er sehr erfolgreich gewesen sein, einen großen moralischen Aufschwung gegeben in diesem Königreich, aber
er war in einem der Teilstaaten und der Teilstaat wurde dann geschlagen. Ich glaube, das war die Grundoperation, die ihn dann gestört hat. Also wir hatten gerade diese Frage, wie kann man diese Kohärenz im eigenen Lebensentwurf erreichen. Und das wird hier nochmal vertieft. Die Grundlage der Charakterbildung ist unbedingte Wahrhaftigkeit des ganzen Wesens und unbedingte Entschlossenheit, bis zum Tode getreu auf dem Prinzip des Guten zu beharren. Soweit würde man sagen, nicht überraschend. Aber jetzt kommt eine Wendung. Für einen Menschen mit dieser Gesinnung sind der Welt gegenüber gewisse Vorsichtsmaßregeln nötig. Wenn er seinen Charakter unbefleckt erhalten will, so darf er sich auf gewisse Welthändel gar nicht einlassen und kann sich in Zeiten des Umsturzes und der Anarchie unter Umständen genötigt sehen, seinen Wohnplatz zu verändern. Er ist gänzlich frei von aller Ruhmsucht. Ob er vor der Welt einen Namen bekommt oder nicht, ist ihm gleichgültig. Wenn die öffentlichen Verhältnisse in einem Zustand sind, dass ein gedeihliches Wirken möglich ist, dann wird er sich in der Öffentlichkeit zeigen. Sind die Verhältnisse aber so unklar, dass keine reine Wirksamkeit möglich ist, so wird er sich vor der Welt verborgen halten. Er kann sich mit dem Bewusstsein beruhigen, dass es wohl eine Schande ist, ruhmlos ins Grab zu steigen, wenn die Verhältnisse eine Wirkung zum gemeinen Besten ermöglicht hätten, dass aber andererseits eine ebenso große Schande ist, durch Paktieren mit den niedrigen Instinkten der Menschen sich mit Gewalt eine Position zu erringen und berühmt zu werden. Also hier könnte man sagen, haben wir einerseits das Latte Biosas, das Epikur, und andererseits könnte man durchaus auch sagen, die geradezu aktive Begierigkeit der Stoiker, die Herrschenden zu beraten. Und das wird sozusagen, dieses Spannungsverhältnis wird dadurch gelöst, dass das eben auf die unterschiedlichen historischen Umstände verteilt wird. Und in den Umständen der Gegenwart, in Zeiten des Umsturzes und der Anarchie, wie er sie das bezeichnet, ist die epikureische Zurückhaltung angesagt. Nur unter den Umständen, wo tatsächlich eine solche Ordnung existiert und entsprechende Fürsten, also es wird auch immer personalisiert, ist politisches Engagement gefordert. Unter dem Titel Negative Tugenden wird hier dann auf Seite 145 erstmal festgestellt, der Meister war frei von vier Dingen. Er hatte keine Meinung, keine Voreingenommenheit, keinen Starrsinn, keine Selbstsucht. Das wird dahingehend erläutert. Der Meister lebte in der Wahrheit. Er wollte nichts anderes, als den großen Zusammenhang der Kulturüberlieferung in seiner Zeit leuchten zu lassen. Also diese sozusagen Selbstauslöschung in der Selbstbildung. Man ist nur noch Sprecher der Ideologie des großen Ganzen. Deshalb hatte er nie eine Privatmeinung, vielleicht war sein ganzes Denken in stetem Zusammenhang mit den Prinzipien der Wahrheit, in deren Dienst er stand. Er wollte nichts erzwingen, vielmehr richtete er sich in allen Dingen nach den Gesetzen der Vorsehung, die er in seinem Leben fand. Es gab für ihn keine Unmöglichkeiten, vielmehr blieb er in seinem ganzen Leben beweglich, zu tun, was die Verhältnisse erforderten. Es gab für ihn kein Ich, in dem Sinn, dass er seine Persönlichkeit in den Vordergrund gestellt hätte. Vielmehr tauchte er ganz unter in seinem Beruf. Also dieser Akzent auf die Umstände, der ist hier, glaube ich, nochmal ganz deutlich. Dann aber mit der entsprechenden Möglichkeit, die Zeiten voneinander zu unterscheiden. Ich denke, ich muss mal ein bisschen mich beeilen. Es gibt dann noch zu dem Komplex eine weitere. Das wird dann bezogen auf die Lebensführung. In dem Gedanken der Lebenskunst. Die wahre Lebenskunst hat nur der erreicht, der in allen Situationen Takt besitzt und auf diese Weise ganz von selbst sich richtig benimmt. Dieser Takt wird ihn leiten in der Öffentlichkeit, bei seinem amtlichen Verkehr mit Fürsten und Vorgesetzten. Dieser feine Takt ist aber ebenso nötig im häuslichen Kreise, im Verkehr mit Eltern und Brüdern. Dieser selbe Takt gibt den Ernst der Gesinnung, der in Trauerfällen den Heimgegangenen die letzten Liebespflichten gewissenhaft widmet. Durch diesen Takt, der die Schranken des Geziemenden kennt, wird man bewahrt, sich vom Rausch der Festfreunde und des Weins überwältigen zu lassen. Aber wie gesagt, dieser Takt ist etwas, das im Menschen selber leben muss. Er kann ihm nicht mechanisch von außen beigebracht werden. Das ist sozusagen einerseits diese unbedingte Orientierung an der Einordnung, andererseits die konsequente und auch unaufhebbare Orientierung an der Subjektivität des Edlen. Das sind die beiden Seiten, die auch schwierig zusammenzudenken. Das wird immer wieder dann auch bezogen auf diese Dimension des Umgangs mit sich selber. Der Meister sprach, Weisheit macht frei von Zweifeln, Sittlichkeit macht frei von Leid, Entschlossenheit macht frei von Furcht. Das wird dann erläutert. Drei übermächtige Feinde bedrohen das Menschenleben, die im eigenen Inneren sind. Nicht äußere Not und Missgeschick an sich sind es, was den Menschen zugrunde richtet, sondern nur ihre Wirkung auf die Seele. Die ungeordnete Fülle der Eindrücke der Außenwelt bringt den Intellekt in Verwirrung. Die Berührung mit widrigen Verhältnissen und Menschen bringt das Leid in das Gemüt. Der überwältigende Eindruck der Abhängigkeit vom unberechenbaren Mächten lähmt den Willen durch die Furcht. Und dem wird entgegengehalten das Konzept der Herrschaft in seinem Inneren. Der Mensch hat in sich die Kraft, die Herrschaft in seinem Inneren zu erlangen und die verwirrenden Eindrücke von außen her so zu ordnen, dass ihre Wirkungen ihm nicht mehr schaden können. Er hat die Wissenschaft, durch die er den Stoff der Erfahrung gestaltet, sodass vor ihrem Licht die verwirrenden Unklarheiten verschwinden. Er hat die Sittlichkeit, die ihn über die engen Schranken des kleinen Ichs hinaushebt, sodass er sein Leid vergisst in dem großen Weltzusammenhang. Er hat die Erziehung des Willens zur Entschlossenheit, die vom klar erfassten Ziel sich durch keine Furcht und kleinlichen Bedenken abbringen lässt. Also dieser Gedanke der Selbstbildung wird hier bezogen auf eine sozusagen umfassende Selbsterfahrung, die dann durch gezielte Selbstbildungsmaßnahmen, Befreiung von Zweifeln, Befreiung vom Leid, Befreiung von Furcht konkretisiert wird. So, muss gucken. Der nächste Komplex, den ich ausgesucht habe, setzt dann wieder ein bei der Frage, was denn nun diese Sittlichkeit ist. Der Meister sprach, oder die Wendung will ich doch ganz zitieren, Yen Yuan brachte das Gespräch auf die Sittlichkeit. Der Meister sprach, und dann haben wir ein längeres Zitat. Na, das ist natürlich kein Dialog, sondern die Gesprächspartner sind im Grunde Stichwortgeber. Maximal werfen Sie eine Frage auf, die dann zur Gelegenheit wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass immer wieder bei Gelegenheit und zur Gelegenheit gesprochen wird, auch wenn ganz allgemein gesprochen wird. Um die Menschheit dazu zu bringen, die Menschen also, dass sie den Gesetzen höchster Sittlichkeit aus freiem Willen gehorcht, muss man als Herrscher bei der eigenen Person beginnen, mit Zurückdrängen alles Unkultivierten und Wilden in dem eigenen Selbst und mit der Durchbildung des ganzen Lebens nach dem Ideal der Schönheit. Also hier wird dann auch schon deutlich, dass die ästhetische Dimension gewissermaßen als stabilisierende Grundlage der ethischen aufgefasst wird. Durch diese Schönheit wird der Sittlichkeit der Weg gebahnt. Wenn jemand es fertig brächte, auch nur für einen Moment, dieses Ideal des höchsten Kunstwerkes in sich zur Wirklichkeit zu machen, dann wäre die Erlösungstat vollbracht und im Prinzip der Weg, also die Erlösungstat vollbracht glaube, da muss man sehr vorsichtig sein mit dieser Übersetzung. Aber das ist sowas wie, dann wäre dann die Tat vollbracht, mit der dieses Problem gelöst ist. Und im Prinzip der Weg gefunden, die ganze Welt so zu beeinflussen, dass sie durch die Anschauung der so in Schönheit erscheinenden Sittlichkeit sich dem Guten zuwendet. Das ist ganz wichtig. Das Ästhetische wird als, man könnte fast sagen, sinnlich erfahrbare, konkret erfahrbare Seite der Sittlichkeit gedacht. Wobei der
Platonismus, Entschuldigung, das Gute und das Schöne, Galon Kai, Torgaton,
ja, ja.
Also das ist purer Platonismus.
Das hat er von Platon abgeschrieben.
das sicherlich nicht. Also die Kalogagatia, das ist ja, und das ist, finde ich, interessant. Bei Platon ist das ein ganz klares Adelsideal. Der Adlige beanspruchte gut, sprich auch kriegerisch und kräftig und durchsetzungsfähig und edel, also Agathos heißt ja auch edel, zu sein und sich als solcher auch schön darzustellen. Das sind die beiden Vorstellungen. Also es ist ja eine sehr traditionelle Vorstellung, der König oder der Anführer ist nicht nur stark und mächtig, sondern stellt sich auch als schön und ja, vollkommen, mehr oder minder vollkommen dar. Aber das denke ich, findet sich in allen Kulturen mit Variationen als Zusammenhang sozusagen der oberen schon der Stammesgesellschaften, dass sie das für sich beanspruchen. Aber hier ist es so, dass das eben nicht mehr bezogen wird auf die Person. Das ist nicht der schöne Herrscher, sondern das ist die Schönheit der Sittlichkeit. Und das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Und das ist nicht mehr Kalogagatia und das ist auch nicht mehr Platon.
Gut, andererseits, ich meine, die Idee des Guten und die Idee des Schönen, also das Gute ist gleichzeitig das Schöne, ich meine, da haben wir ja schon sozusagen in der Ideentheorie oder in der Ideenlehre von Platon ja schon die Ablösung von dem einzelnen Herrscher und von dem einzelnen schön guten Menschen und sind ja schon sozusagen wieder in der reinen Theorie. Nicht?
Ja.
Also sozusagen mehr oder weniger im Feld der Allgemeinheit. Nicht?
Ja.
Also kommen wir schon wieder auf den Platon zurück. Ne?
Nur ist das hier eben eingebunden in ein solches pädagogisches Programm. Ich zitiere nochmal den Schluss. Der Meister antwortet, es ist hierzu wichtig, dass man der Außenwelt gegenüber sich so verhält, dass nichts Unschönes auf uns Einfluss gewinnen kann. Beherrschung und bewusste Direktion der Rezeptivität. Andererseits sollten wir in Wort und Tat keine Äußerung unserer eigenen Natur zulassen, die unschön ist. Beherrschung und bewusste Direktion der Aktivität. Und das wird immer in dieses Programm der Bildung der eigenen Tätigkeit, der eigenen Persönlichkeit, wenn Sie wollen, eingebracht. Das wird dann nochmal weiter erläutert. Trittst du zur Tür hinaus, so sei wie beim Empfang eines geehrten Gastes. Gebrauchst du das Volk, so sei es wie beim Darbringen eines großen Opfers. Was du selbst nicht wünschst, das tue nicht den Menschen an. So wird es in dem Land keinen Groll gegen dich geben, so wird es im Haus keinen Groll gegen dich geben. Also diese Selbstdarstellung im Sinne dieser Ordnung, und zwar immer ja, im Grunde als Anerkennung des Wertes des anderen, des Volkes, das man also einsetzt, in dem Sinne gebraucht, wird dann selber von dem Beamten, der es einsetzt, oder dem Kaiser, der es einsetzt, als ein großes Opfer dargestellt zumindest. Naja. Das heißt, es wird hier immer, aber das ist die Darstellung der Reziprozität, das ist nicht bloß die goldene Regel, sondern es wird die Reziprozität zum Ausdruck gebracht. Ihr seid als Volk diejenigen, denen ich mich gegenüber aufopfere, und deswegen verlange ich von euch dieses oder jenes. Das ist immer der Zusammenhang, der hier empfohlen wird. Ja, gucken. Das wird dann auch bis auf die ökonomische Basis durchdacht. Der Fürst Ai von Lu, einem der Teilreiche, fragt den Jünger, Yu Yo, der bei Konfuzius in der Schule war, was sie zu tun lasse, um die Staatseinkünfte zu erhöhen. Yu Zhou schlug vor, einfach zu dem seit Aufrichtung der Zhou-Dynastie üblichen Steuersatz von einem Zehntel des landwirtschaftlichen Ertrags zurückzukehren. Der Fürst sieht das zunächst für ein Missverständnis und machte darauf aufmerksam, dass im Staate Lu schon seit langem zwei Zehnten erhoben würden, die immer noch nicht ausreichen. Yu Zhou vertrat darauf das Prinzip, dass die einzige Quelle für ausreichende Staatseinkünfte der allgemeine Volkswohlstand sei. Daher sei es Pflicht einer weitsichtigen Regierung, unter allen Umständen, selbst unter zeitweiligen Verzicht auf erhöhte Abgaben, den Volkswohlstand so zu fördern, dass im Volk Wohlhabenheit herrsche. Wenn das der Fall sei, würden sich ganz von selbst auch immer die nötigen Mittel für öffentliche Zwecke finden, sodass sich dieses System der Mäßigkeit auf die Dauer bezahlt mache, während rigorose Überbelastung des Volks wohl für den Moment Mehreinnahmen schaffe, sich aber auf die Dauer notwendig rächen müsse. Ja, also hier gibt es schon eine durchaus materialistische Gesamtbetrachtung des Reproduktionsprozesses.
Das bringt noch nichts. Also wenn man möglichst wenig Steuern erhebt, dann geht es langfristig besser.
Ja, es wird eben, also insofern ist es tatsächlich auch ein Stück Einsicht, ne? Denn es wird klar gemacht, zunächst einmal muss Reichtum produziert werden. Und dann können staatliche Abgaben davon subtrahiert werden. Man kann das nicht sozusagen als sozusagen statischen Prozess begreifen, wo man einfach sagt, wir als Staat entscheiden, das nehmen wir.
Das hätte ja Christian Lindner auch sagen können, ich war mit seiner liberalen Wirtschaft. Das ist eine hervorragende Ideologie für Kapital.
Ja. Dass die dann auch immer wieder in der chinesischen Geschichte nah dran gewesen sind, das ist ja auch bekannt. So, ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit diesen Lesefrüchten. Der Fürst ging vom Staate Zi, fragte Kung um Rat in Sachen der Staatsregierung. Kung erwiderte, dass die unerlässliche Vorbedingung für ein geordnetes Staatswesen eine feste Ordnung der sozialen Beziehungen sei, sodass vom Fürsten an bis zum letzten Bürger jeder den seiner sozialen Stellung entsprechenden Pflichten nachkomme. Der Fürst stimmte diesem Wort aus ganzem Herzen zu, unter Andeutung der Schwierigkeiten, die ihm aus der sozialen Unordnung in seinem Staate trotz äußeren Wohlstandes erwuchsen. Diese Begründung der staatlichen Ordnung in den sozialen Beziehungen, die sicherlich hier dann immer auch wieder dann abgleitet in Betonung familialer Ordnung und Hierarchie, ist aber auch ein Stück Erkenntnis. Die politische Ordnung und auch der politische Frieden beruhen auf den gesellschaftlichen Verhältnissen und ihrer Dynamik. Und das wird dann, wenn man so will, vor allen Dingen ethisch konkretisiert. Sittlichkeit und Weisheit werden zusammengebracht. Es wird gesagt, auf der Frage, was das Wesen der Sittlichkeit ist oder der Menschlichkeit, wird gesagt, der Meister sprach Menschenliebe. Dann wird die Frage nach der Weisheit gestellt, der Meister sprach Menschenkenntnis. Und das wird dann gleich praktisch gewendet. Fachi begriff noch nicht, da sprach der Meister, Seite 187, dadurch, dass man die Geraden erhebt, dass sie auf die Verdrehten drücken, kann man die Verdrehten gerade machen. Das wird ihm dann erläutert. Schon hatte das Reich erwählt unter allen, da hob Gao Yao, da verschwanden die Unsittlichen. Tang hatten das Reich erwählte unter allen, da hob Yin, da verschwanden die Unsittlichen. Das heißt, Regieren wird als Durchsetzung der richtigen Ordnung, des richtigen Weges begriffen. Und die Unsittlichen verschwinden unter dem Druck der Einwirkung des Kaisers. Das ist hier die Vorstellung. Und nochmal, die wahre Sittlichkeit oder Menschlichkeit besteht eben darin, dass man die Menschen liebt, Antwort des Meisters. Und dann wird wieder gesagt, die Weisheit hat ihr höchstes Objekt im Menschen. Sie ist Menschenkenntnis. Und das ist, glaube ich, ganz charakteristisch für den Konfuzianismus zumindest, dass eben nicht die Erkenntnis der Welt oder des Kosmos sozusagen im Zentrum steht, sondern es steht immer im Zentrum die Kenntnis der Menschen im Umgang, die sich im Umgang mit ihnen wehrt. Das wird dann erläutert, sozusagen schon ganz regierungspraktisch, Zitat, aufgrund dieser Menschenkenntnis höherer Art kann man durch richtige Verteilung der geeigneten Persönlichkeiten es so weit bringen, dass auch minderwertige Menschen brauchbar werden. Man muss nur die aufrichtigen und starken Charaktere in die maßgebende Position bringen, damit sie Gelegenheit haben, die Minderwertigen wirksam zu beeinflussen. Also Regierungskunst wird hier dann als Selektion und Anordnung konkretisiert. Und das wird dann auch nochmal auf das Altertum bezogen. Wenn wir die Weisheit der Herrscher des Seite 188, wenn wir die Weisheit der Herrscher des Altertums erforschen, so ergibt sich, dass ihre große Weisheit eben darin bestand, dass sie die richtigen Leute herauszufinden verstanden und diese Leute in die maßgebenden Positionen brachten. Dadurch erreichten sie es, dass die gesamten Zustände sich aufs Günstigste entwickelten und die moralisch Minderwertigen verschwanden. Diese Vorstellung, ganze Gruppen verschwinden, wenn sie verschwinden jetzt nicht in dem Sinne, dass sie eliminiert werden, sondern sie verschwinden als Minderwertige, weil sie ja an der richtigen Stelle das dann auch eingesetzt, dann auch dort das Richtige tun und nicht mehr minderwertig sind. Das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Ich sehe gerade, es ist jetzt schon 4:04, oder? Stimmt das nicht? Das heißt, ich muss leider zum Schluss kommen und nächstes Mal geht es weiter. Ich hoffe, diese Art von sozusagen mikroskopischer Lektüre ist nicht langweilig. Gut, danke.